Deutschlandfunk Kultur. Tonart.
Und wie ein Wunder mutet auch die nächste Geschichte an. Das ist die Geschichte von Albrecht Mayer, Solo-Oboist bei den Berliner Philharmonikern. Ja, und das ist er geworden aus einem verunsicherten, belächelten, stotternden Kind heraus. Von da zum Weltstar. Das ist nicht weniger als ein Klangwunder, auch für den Musiker selbst. Und er beschreibt sie in seiner neuen Autobiografie, Klangwunder. Der Titel ist nicht ganz uneitel. Natürlich beschreibt das auch den Oboenklang von Mayer selbst. Aber dieser Lebensweg war eben nur durch das Instrument möglich. Und darüber schreibt er sehr persönlich auch immer seinen Anfang bei den Berliner Philharmonikern. Eine Höllenzeit muss das gewesen sein. Und er schreibt auch immer die gefürchtete Abstimmung nach der Probezeit. Es war knapp, aber es hat geklappt. Vielleicht auch, weil Albrecht Mayer vorher 400 Mark in einen Opferstock in der Kirche gesteckt hat. Und vor der Sendung habe ich mit Albrecht Mayer telefoniert. Da war er in der Philharmonie und wollte wissen, ob es tatsächlich göttlichen Beistand braucht, um bis dahin zu kommen.
Natürlich, wenn man das Buch die entscheidenden Stellen gelesen hat, muss man sagen, merkt man natürlich, dass ich aus einem sehr christlichen Haushalt komme. Und da hat man gerne gehabt, man sagt, ja, du musst einfach darauf vertrauen und so weiter. Ich habe mich nur erinnert an die Zeit, als ich selber als Student in Hannover war und ich wusste, wie wenig Geld ich da hatte und wie dankbar ich war, wenn ich irgendwo eine kleine Mucke, also ein musikalisches Gelegenheitsgeschäft bekam und dann etwas Geld verdienen konnte, um mir etwas leisten zu können. Insofern war das quasi die Idee, wenn ich, das passt schon buddhistisch, wenn ich etwas für jemand anderen tue, also wenn ich jemandem, dem es schlecht geht, helfe, vielleicht ist das Karma dann auch gut für mich.
Ihr Buch liest sich ja ein wenig wie eine Heldengeschichte. Also da ist der Junge, der es sehr schwer hat, der stottert, der ungeschickt ist, der vom Vater geschlagen wird und der es dann bis ganz nach oben schafft. Also ohne Schwert, sondern mit Oboe. Was mich dabei so überrascht hat, das ging ja gar nicht von Ihnen aus. Sie hatten ja mit der Oboe als Kind eigentlich gar nichts am Hut, oder?
Nein, ich hatte mit der Oboe gar nichts am Hut. Natürlich, ich hatte das große Glück. Natürlich waren wir ein bisschen privilegiert, wenn man so will. Ich durfte ja in die Konzerte gehen in Bamberg. Wir hatten einen ganz tollen Konzertkalender in Bamberg mit Kammermusik und eben diesem wunderbaren Orchester, meinem ersten Orchester, den Bamberger Symphonikern. Insofern durfte ich ja als Kind in diese Konzerte immer mitgehen und habe dann sicherlich Oboe schon gehört. Aber als die Oboe von meinem Vater auf den Tisch gelegt wurde, vor meinem Bruder und vor mich, hatten wir trotzdem keine Ahnung, was das jetzt ist.
Und das kann ja furchtbar schief gehen, wenn Eltern ihren Kindern ein Instrument aufdrücken. Was war da bei Ihnen anders? War da gleich eine besondere Verbindung da?
Also man muss ja sagen, ich habe ja, das haben Sie ja schon rausgehört und rausgelesen sicherlich, ich habe ja gestottert sehr stark. Mhm. Und deswegen war natürlich naheliegend, damals dachte man als Theorie, als Philosophie sozusagen übergreifend, wenn man ein Blasinstrument spielt, was also den Atem kontrollieren muss und lässt, dann würde das also dieser Sprachbehinderung helfen. Außerdem muss man sagen, war natürlich in diesem musischen Gymnasium in Bamberg, dem E.T. Hoffmann-Gymnasium, wurden gerade Oboisten eben händeringend gesucht für das Orchester, das Schulorchester. Also, und mein Vater dachte, dann könnte doch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und hat uns das Instrument hingelegt. Tatsächlich war es so, ich war ja noch relativ klein, mit 10 oder mit halb 11, sage ich mal, war ich noch ziemlich klein. Insofern war gar nicht klar, dass da wirklich etwas aus mir werden würde mit dem Instrument. Mhm. Aber mein Lehrer hat, würde ich sagen, so nach einem Jahr, der Gerhard Scheuer, ein fantastischer Pädagoge und unheimlicher Motivator, der hat nach einem Jahr schon gemerkt, dass da etwas ist, was bei seinen anderen Schülern vielleicht nicht ganz so ausgeprägt war. Und nach 2 Jahren, ich würde sagen so mit 12, war es eigentlich klar, ich hatte jetzt hat dieser kleine, stotternde Junge, der ich damals war, hatte die anderen in der Klasse, die ja wesentlich älter waren als ich, überholt. Und insofern war so ein bisschen da mein Weg eigentlich vorgezeichnet.
Aber was für ein Zufall, wenn im Orchester vielleicht 2 Hörner gefehlt hätten oder 2 Klarinetten, dann würden Sie jetzt Horn oder Klarinette spielen.
Vielleicht wäre ich dann was anderes geworden. Vielleicht bin ich nicht so begabt fürs Horn, das weiß man ja nicht. Vielleicht wäre ich aber dann Schauspieler geworden. Ich denke, es hätte etwas sein müssen mit einer Bühne.
Das ist ja interessant, dass das kein Problem für Sie war, vor vielen Leuten zu spielen. Sie erzählen, dass ja Ihr erstes großes Konzert war, so ein richtiges Erweckungserlebnis. Obwohl für Stotterer das Stehen im Mittelpunkt, das ist ja etwas sehr Unangenehmes eigentlich.
Solange man nicht sprechen muss als Stotterer, ist es ja alles ganz wunderbar, weil meistens sind das sehr sind es Menschen, die gerne in viel Gesellschaft sind, die gerne auf der Bühne sind. Mhm. Sie können eben nicht sprechen, das ist das einzige Problem, aber sie ahnen gar nicht, wie viele Menschen ich kenne, die auf der Bühne stehen, also in Funk und Fernsehen und im Kino, die Stotterer sind. Also dieser Prozentsatz ist auffallend und ganz viele Musiker sind Stotterer, sogar viele Radiomoderatoren sind Stotterer. Also die drängen förmlich auf die Bühne. Tatsächlich war es für mich damals so, es ging ja jetzt gar nicht so sehr um die Musik am Anfang. Ich habe ja erst mal ein paar Jahre gebraucht, um überhaupt Musik zu verstehen und lieben zu lernen und so weiter. Es war eher so dieser Erweckungsmoment, dass ich irgendwo sein durfte, wo ich von anderen anerkannt wurde. Ich war plötzlich gebraucht als Musiker, ich war als Oboist gebraucht und ich musste dabei nicht reden. Also das waren schon wieder zwei Fliegen mit einer Klappe.
Und aus dem fast Zufallsoboisten, kann man sagen, ist dann der Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker geworden. Der Weg allerdings dahin, die Probezeit, diese 2 Jahre, die beschreiben Sie als einen einzigen Albtraum. Freiwild für kritisierende Kollegen waren Sie da. Wie haben Sie in diesem Druck standgehalten?
Heutzutage würde ich sagen, ist das natürlich gerade die Political Correctness, also das Miteinander ist wesentlich höflicher als damals und viel netter. Aber der Druck wahrscheinlich für die Probejährlinge, die quasi wie auf dem Präsentierteller hier 2 Jahre lang ausgequetscht werden, sage ich mal höflich, für die ist der Druck natürlich genauso hoch wie damals. Nur damals war diese gewisse Berliner Suffisanz oder Ironie und Berliner Schnauze, die hat einen schon ziemlich kalt erwischt.
Aber wie konnten Sie denn unter diesem Druck überhaupt frei musizieren? Oder waren Sie gar nicht frei?
Absolut nicht frei. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja genau das, warum ich das Gegenteil davon propagiere. Ich hatte das große Glück in Bamberg, in meinen Probejahren in Bamberg bei den Symphonikern, eben genau das Gegenteil zu erleben, dass man sozusagen, ich wurde auf hinten getragen und konnte meine kleine Blume langsam zum Blühen bringen. Und in Berlin war es eigentlich genau das Gegenteil. Da ist es leider mit diesem gegenteiligen Verfahren, wo man versucht, jemanden so viel zu biegen, bis er dann bricht oder eben nicht, kann sozusagen dieser Erweckungsmoment oder dieses Blühen dürfen erst nach den Probejahren stattfinden. Das ist natürlich entgegen von allem, wofür ich stehe.
Es gab ja natürlich auch den Zuspruch vom Publikum. Und Sie schreiben auch ganz offen darüber, dass man nach dem Applaus geradezu süchtig werden kann, nach der Anerkennung und wie das Selbstwertgefühl hebt. Ruhm ist aber natürlich auch tückisch. Was macht denn eigentlich das Selbstwertgefühl von Albrecht Mayer, wenn es mit der Oboe irgendwann einmal vorbei sein sollte?
Das wird schwer. Also mit der Oboe wird es natürlich irgendwann vorbei sein. Wobei ich sagen muss, meine Professoren, die spielen jetzt, die sind ja alle über 80, die spielen alle noch. Aber ich denke, es geht eigentlich mehr darum, ein Publikum um sich zu haben. Das können andere Menschen sein, denen man hilft. Das können Schüler sein, Studenten, denen man hilft. Insofern, ich denke, wenn man Menschen um sich herum braucht, findet man immer einen Weg.
Und zum Glück gehört natürlich auch immer eine Suche. Sie sind auf der Suche nach dem perfekten Instrument. Sie arbeiten seit langem mit einem Berliner Oboenbauer zusammen. Haben Sie es eigentlich mittlerweile gefunden?
Man sucht ja etwas, wo man, ich bin jetzt ja 57 Jahre alt und mein Körper hat sich natürlich auch verändert. Ich suche nach etwas, was mir so das Leben so leicht wie möglich macht, natürlich auch auf der Bühne, wenn ich Musik mache. Und dadurch, dass ich eben einen sehr starken, wunderbaren Beratervertrag habe bei der Gebrüder Mönch Firma, darf ich eben das machen, was mir riesigen Spaß macht, nämlich immer weiter forschen, immer weiter ausprobieren. Ganz viel von dieser Arbeit ist empirisch, also Trial and Error, Versuch und Irrtum. Insofern, das ist auch ein Hobby von mir, einfach auch für nachfolgende Generationen Instrumente zu schaffen, die uns als Oboisten das Leben leichter machen.
Denn, wie wir alle wissen, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Albrecht Mayer war das. Solo-Oboist bei den Berliner Philharmonikern. Klangwunder heißt seine Autobiografie, gerade erschienen. Gut 220 Seiten, kosten 22 €.